Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 12. Juni und unsere Theater gehen so langsam auf die Sommerpause zu. Die Festspielzeit steht bevor. Wir wollen uns heute um ein ganz besonderes Haus kümmern. 15 Jahre lang hat man in Köln darauf gewartet, dass das olle Opernhaus endlich wieder im neuen Glanz erstrahlt. Und Anfang der nächsten Saison ist es dann endlich soweit. Die Kölner Oper ist fertig. 1,5 Milliarden hat das Ding inzwischen gekostet, aber das trübt die Freude nicht. Trotzdem ist natürlich auch nicht alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Intendant Hein Mulders muss in den nächsten Jahren heftig sparen. Die Kulturpolitik dreht da wirklich die Daumenschrauben an. Wir werden beobachten, wie das weitergeht. Aber vielleicht ist er auch einer der Letzten, der tatsächlich ein neu, frisch und teuer saniertes Haus bezieht. Kann. Denn wir haben diese Woche gelernt, in Düsseldorf wurde der Neubau der Oper auf Eis gelegt. Im benachbarten Bonn debattiert man über die Zukunft der Oper, Renovierung, Neubau. Nichts Genaues weiß man nicht. Man wird mit Sicherheit auch mit offenen Ohren in Stuttgart zuhören, in Frankfurt. In München steht auch irgendwann eine Renovierung an. Wie hat Hein Mulders es geschafft, die Zeit zum einen zu überbrücken, aber zum anderen auch die Stadtgesellschaft davon zu überzeugen, dass Oper in eine Stadt wie Köln gehört. All das will ich gleich mit ihm diskutieren. Wir treffen uns beim Belvedere-Gesangwettbewerb in Jormala in der Nähe von Riga. Darum geht es auch in unserem Podcast um die Zukunft von Opernstimmen. Aber hört's doch einfach alles selber. Hier mein Gespräch mit Hein Mulders. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Es geht nächste Saison für Sie wirklich los. Sie sind seit 22, glaube ich, in Köln, haben gedacht, sie können sofort anfangen. Und dann kommt das, wenn in Deutschland gebaut wird, immer ein bisschen anders. Aber jetzt geht es los. Sind Sie erleichtert?
Ich bin natürlich erleichtert. Ich bin vor allem sehr froh, dass es endlich losgeht, weil eigentlich war für uns 24, 25 so das Anpeildatum für die Öffnung. Und jetzt ist es noch 2 Jahre später gekommen, ist alles so, wie es ist. Und aber das macht natürlich, dass man immer die Planungen wieder umdenken muss. Und gleichzeitig dafür sorgen muss, dass die Stabilität in der Planung da ist. Und das ist uns gelungen, da bin ich auch sehr stolz drauf, auch dank aller Teammitglieder, dass wir jedes Jahr eine gute Saison dargelegt haben und jetzt wird's mit Rosenkavalier dann losgehen und ich freue mich wahnsinnig drauf.
Diese Werbung unterstützt die Arbeit von Backstage Classical. Wir sprechen in der Branche ja aktuell viel über Relevanz, besonders in Bezug auf unser Publikum. Bestehende Besucherinnen und Besucher sollen enger gebunden werden, neue Zielgruppen erschlossen werden und man will für einen größeren Personenkreis wirklich interessant sein. Ja, und wenn das Themen sind, die auch euch, eure Orchester, eure Theater, eure Vorstellungen betreffen, dann schaut euch doch mal Future Demand an. Eine Software ist das für Orchester, Theaterbetriebe und Festspiele und ihr Herzstück sind die sogenannten Taste Cluster. Das ist eine Technologie, die nicht fragt, wer ein Ticket kauft, sondern warum Tickets gekauft werden. Future Demand basiert auf über 100 Millionen Ticketkäufen und mehr als 1000 Merkmalen. Also welcher Aspekt einer Produktion ist für wen relevant und was sorgt dafür, dass die passende Botschaft die richtigen Personen erreicht? Die Software von Future Demand definiert Zielgruppen und Ansprache für E-Mail und Abo-Kampagnen, erstellt vollautomatisch Social-Media-Kampagnen und liefert persönliche Veranstaltungsempfehlungen für jeden, der eine Website besucht. All das sind ja Aufgaben, für die eure Teams sonst vielleicht tagelang Daten wälzen müssten ja, und selbst dann noch welche übersehen würden. Future Demand verspricht weniger Bauchgefühl, weniger Handarbeit und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, mehr Zeit für das, was wirklich zählt, euer Programm und euer Publikum. Die Staatsoper unter den Linden setzt bereits darauf, das Lucerne Festival, die Tonhalle in Düsseldorf oder das Theater in Freiburg. Ja, und 100 weitere Veranstalter, von der kleinen Regionalbühne bis zum großen internationalen Haus. Also guck doch mal vorbei und finde heraus, wie Future Demand auch dir helfen kann. Besuch einfach future-demand.com/backstage. future-demand.com/backstage. Ist das das große Problem für den Intendanten in der Umbauphase, diese Ungewissheit, dass man was plant und dann merkt man, es funktioniert nicht, man muss neu planen, man muss sein Ensemble immer wieder irgendwie bei der Stange halten, wie Sie gesagt haben. Ist das das große Problem in diesen gigantischen Umbauphasen, wie Köln es hatte, diese Unsicherheit?
Absolut. Vor allem als künstlerisch Verantwortliche, es geht nicht nur ums Ensemble, es geht um 650 Mitarbeitenden von alle Gewerke und alle, die sich einstellen auf einen Umzug, auf wieder in ein Haus zu arbeiten, das funktioniert und natürlich ganz, ganz anders ist als im Staatenhaus, wo nichts ist und wie jede Produktion wie ein Festivalgelände sozusagen von null aufbauen. Das ist auch sehr spannend und führt auch zu kreativen Lösungen. Aber wenn man es weiß, dann ist alles gut. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich angefangen habe in Köln, okay, ich bin noch immer nicht weg von Corona. Jeder ist zwar wieder gesund, aber man muss immer wieder die Planungen umwerfen. Und das war für allen wirklich anstrengend. Aber ich bin ein Macher und Duer und vielleicht ist das meine niederländische Art, aber einfach Probleme lösen und nicht jammern und jetzt
jammern
los.
Können wir Deutschen auch besser, ja, als ihr Niederländer.
Ich würde da keine Aussagen machen. Ich spreche nur über die Niederländer.
Wir sind auch nicht so diplomatisch wie Sie.
Ich bin direkt. Das finde ich bei Niederländern auch nicht immer das große Vorteil. Aber ich versuche Direktheit trotzdem mit Konsequenz und Höflichkeit zu kombinieren.
Was bedeutet das denn für eine Stadtgesellschaft? Das ist ja auch noch sowas. Die müssen sich ja auch dauernd daran gewöhnen. Ja? Also Köln hat gedacht, okay, jetzt nehmen wir das Geld in die Hand. Dann haben die geredet von, was weiß ich, 253 Millionen Euro und inzwischen kostet es 1,5 Millionen. Das ist das eine. Das andere ist ja auch dieses dauernde Warten, das nicht fertig werden. Hat das der Oper Ansehen und auch Publikum gekostet, diese lange Umbauphase?
Es hat es natürlich gekostet, aber andererseits sieht man jetzt auch dann, da es endlich losgeht und das macht uns überglücklich, dass wir jetzt schon dreimal so viel Abonnements verkauft haben als lag auf einem Tiefpunkt, das muss man auch ehrlich zugeben, aber über 15 Jahre verliert man fast eine Generation an Abonnenten und Publikum. Aber es sind auch neue dazu gekommen. Staatenhaus ist alles sehr dynamisch und eine ganz andere Art von Opern machen als das Traditionelle, kann man sagen. Und das nehmen wir jetzt mit als gute neue Leistung sozusagen, aber ein Theater, was funktioniert und was vor allem akustisch auch klingt, so wie es klingen soll, das ist etwas, was wir sehr verpasst haben. Und die Tatsache, dass wir jeden Tag ab- und aufbauen können, was natürlich in ein Gelände, wo nichts ist, da setzt man was hin, so wie man das nennt, Stationen, spielt die Sachen hintereinander. Aber man kann nicht so gut abwechseln und das ist uns dann jetzt wieder gegeben.
Was war denn Ihre Strategie, dieses Publikum jetzt wieder zurückzugewinnen? Sie haben gesagt, eine Generation ist verloren gegangen. Viele Häuser kennen das, haben Sie eben auch schon gesagt, durch Corona, da war dieser große Knick. Der ist relativ gut aufgehoben worden an den meisten Häusern, ohne viel Zutun, weil auf einmal die Sehnsucht nach Musik und nach Live-Erlebnissen wieder so groß war. Gab es bei Ihnen eine planerische Strategie, dass Sie gesagt haben, okay Leute, wir haben jetzt 15 Jahre hier woanders gespielt, wir müssen für eine ganze Generation wieder bei Null anfangen. Wie ist Ihre Marketing- und in die Stadtwirkstrategie?
Ich bin erst seit 4 Jahren dabei, es fühlt sich wie eine Ewigkeit, aber trotzdem, man macht sich natürlich jeden Tag viele Gedanken. Man muss es auch nicht übertreiben. Die Oper Köln hat jetzt in ein Interim viel länger gespielt als vorgesehen, aber sie haben gespielt und das Allerwichtigste ist, dass jedes Jahr das Programm knallen muss. Das war so mein Gefühl, so wir haben da Frauen und Schatten gemacht und auch meine Vorgängerin hat da
den Ring sogar gestemmt.
Den Ring auch wieder umgestemmt, dann doch wieder teilweise für Staatenhaus, aber auch meine Vorgängerin hat große Sachen da gemacht und das ist das Wichtigste, dass das Programm stimmt, dass die Leute trotzdem die Neugierde haben und dass es nicht so ein Gefühl hat von, ja, das ist so ein Interimprogramm, das tödelt so ein bisschen vor sich hin und dann kommen die großen Sachen. Nee. Und wir haben interessanterweise auch, das ist sehr rührend, man merkt oft, dass die Leute, die Künstler und Künstlerinnen, dass die kommen und das eigentlich ganz cool finden. Es ist schwer, akustisch schwer, man muss sich daran gewöhnen. Aber ich weiß nicht, ob Sie mal im Staatenhaus waren, da vermischt sich die Künstlerwelt sehr mit dem Publikum. Alle machen Selfies, weil man geht gemeinsam mit dem Künstler im Saal auf der Bühne und das ist einmalig. Gut, das ist natürlich eine schöne Sache. Ein Theater, was funktioniert, ist natürlich viel wichtiger. Und wir docken einfach an bei dieser Qualität. Und jetzt können wir natürlich noch viel mehr, weil alles funktioniert sozusagen.
Und Sie sind ja wahrscheinlich auch eines der letzten Häuser, egal jetzt Kostenexplosion und so, haben wir alle schon diskutiert, aber die überhaupt diesen Umbau, diese Renovierung noch geschafft haben. Wir sehen das jetzt an anderen Häusern. Es wird knapper und die öffentlichen Gelder werden knapper. Wie haben Sie die politische Diskussion in Köln mitbekommen? Also hat sich die auch auf das Image der Oper ausgewirkt? Also wenn eine ganze Stadt diskutiert, ey, wir müssen Kindergartenplätze schaffen, wir haben keine vernünftige Ausstattung der Schulen und dann kommt noch die Oper und dann wird das auch noch immer teurer und dann kostet das 1,5 Milliarden Euro. Das sind ja Diskussionen, die wir auch als Kulturschaffende ernst nehmen müssen. Die können wir ja nicht vom Tisch wischen und sagen, ey, ist trotzdem cool unsere Kunst. Haben Sie das mitgekriegt, dass diese Kostendiskussion innerhalb der Stadt auch die Oper direkt betroffen haben?
Ja, sicher. Und das ist... Sie sprechen, als ob es hinter uns liegt. Wir sind voll da drin. Alle Kommunen haben sehr große Finanzprobleme und man sieht es überall, von Hauptstadt des Landes bis alle Bundesländer und auch kleinere Städte. Also wir kämpfen alle damit. Das ist im Moment mein größter Baustelle sozusagen. Es geht auch Hand in Hand, weil man sieht einerseits auch, man kann nicht jetzt 14 Jahren an einer Sanierung gearbeitet haben. Man spricht immer über die Oper, aber lässt uns fair sein. Das ist Offenbachplatz mit 4 Spielstätten, großes Haus, kleines Haus, Schauspiel, die neue Kinderoper, einmalig, großartig, fantastisch. Alle müssen das sehen. Das ist wirklich einmalig in der Welt, weil es gibt nirgendwo eine Spielstätte, die speziell das ganze Jahr durch für Kinderoper gebaut worden ist. Und die Oper selbst natürlich. Also insofern ist das ein ganzes Arsenal, wo es wieder losgehen muss. Und die Politik sieht natürlich auch und die Stadtgesellschaft, dass das laufen muss. Aber das ist ein großer Paradox und die müssen wir uns jetzt stemmen. Und das ist nicht einfach.
Aber da schauen ja auch viele Leute auf Sie. Ne? Also das sind ja, glaube ich, Diskussionen, die viele Intendantinnen und Intendanten in Zukunft führen müssen. Also wir sehen es, in Stuttgart wird es passieren, in Frankfurt wird es passieren, in Düsseldorf wird es nicht mehr passieren. Da ist die Diskussion mehr oder weniger gelaufen. Welche Strategie können Sie aus Ihrer Erfahrung da empfehlen? Also wie kann ich argumentieren, ja, liebe Stadtgesellschaft, eure Steuern sind auch gut ausgegeben für Kultur. Also ich habe das Gefühl, dass wir da uns was zurechtlegen müssen und wenigstens für uns mal wissen müssen, womit legitimieren wir diese Ausgaben eigentlich? Können Sie das?
Ja, die Frage ist, finde ich, eigentlich schon schwierig, weil warum müssen wir uns legitimieren? Also die Hochkultur ist natürlich immer so ein beladenes Wort, aber Musiktheater und Oper, natürlich, wir sind auch damit mit unseren Schauspielkollegen, aber erstmal unsere Sparte, die läuft. Und das sieht man jetzt auch, weil nochmal Antwort auf 3 Fragen hier von Ihnen. Wie sind Sie damit umgegangen? Geduld ist eine große Tugend und letztendlich haben diese 14 Jahren doch auch gezeigt, dass jetzt da es losgeht, dass die Leute auch wieder sofort wirklich ein Teil des Publikums hat gewartet. Die wollten den Schritt über dem Rhein nicht wagen, das ist auch ein kölnisches Phänomen, aber Spaß beiseite. Tatsächlich sieht man, diese Neugierde ist einfach da und alle, die gerne in Klischees sprechen über elitär und das kostet so viel und so wenig, gehen dahin. Man muss mal bei uns 2-3 Vorstellungen im Jahr sehen und ich bin auch natürlich überglücklich und ich will das nicht zu viel wie an Bewertung klingen lassen, aber für mich dockt die Kölner Zeit sehr an meine Amsterdamer Zeit an. Da ist eine Großstadt, da ist so divers, wie die Stadtgesellschaft ist, so ist unser Publikum auch. Es sind unglaublich viele junge Leute. Ich habe mit sehr viel Herzblut und Liebe und Leidenschaft in Essen gearbeitet, 10 Jahren. Aber wenn ich da im Autotheater auf 2 Hände junge Leute zählen konnte, war ich schon froh. Und hier ist es einfach gegeben. Die ganze Stadtgesellschaft kommt bei uns über die Schwelle. Es ist so ein beladenes Wort, aber es ist richtig an Volkskunst. Mhm. Natürlich spielen wir nicht das ganze Jahr Zauberflöte, Bohème, Traviata und Carmen. Aber auch und mit viel Leidenschaft, weil das sind nun einmal die weißen Werke, aber wir spielen auch Barock und ich mache mir als Aufgabe jedes Jahr eine Uraufführung oder wirklich ein richtig zeitgenössisches Werk zu bringen. Und diese Varietät im Menü, die wird auch geschmeckt. Und das ist das beste Beweis davor, dass es nicht eine tote Kunst ist für alte Leute, alte Leute übrigens, es ist immer...
Die auch eine Daseinsberechtigung übrigens haben, ja, muss man ja auch mal sagen.
Traditionell älteres Publikum gegeben, das ist auch gut so und die müssen wir auch sehr adressieren. Immer dieser Fokus auf junge Menschen müssen bei uns über, ja auch, aber die Stadtgesellschaft ist so divers, wie es ist und die ist auch älter geworden und das ist sogar nicht so schlecht für uns, weil das ist ein großer Bestandteil unseres Publikums.
Das heißt, für Sie kommt es gar nicht unbedingt darauf an, sich zu legitimieren, sondern sie legitimieren sich qua Qualität, qua Machen. Trotzdem gibt es ja unterschiedliche Strategien. Ne? Also ich glaube, Viktor Schoner sagte, eine Stadt ohne Opernhaus hat auch keine Industrie. Ja? Also wenn ich Fachkräfte brauche, brauche ich ein Opernhaus. Also,
diese Argumente geht natürlich auch, die kann ich ja auch alle aufnennen, aber die kennen wir alle und das ist auch so. Es gibt auch Studien, wo man sieht, die Revenue ist, was man ausgibt, da kriegt man viel mehr vor zurück.
Umwegrentabilität. Ja.
Und, die Politik, die es nicht hören wollen oder sagt, ja, das kennen wir alle, die werden uns solche Argumente sowieso auf der Seite schieben und andere, die sehen sie, das ist so, legitimieren kann man sich immer in zwei Richtungen, aber die Qualität muss stimmen tatsächlich und es hat eine lange Tradition und eine Tradition ist kein fieses Wort, das hat was wir brauchen, um auch Haufast zu haben und irgendwie kulturell weiterzukommen im Leben.
Das ist, glaube ich, tatsächlich, was wir im Diskurs vergessen und was wir Kulturschaffenden oder Sie Kulturschaffenden und wir Kulturbeobachtenden vielleicht auch wieder sich bewusst werden müssen, dass man dort unabschaffbar wird, wo man Teil einer Gesellschaft wird, ja, also wo man tatsächlich auch emotional verankert ist. Ich sehe das in Wien, ja, wo wird gestrichen? Eigentlich bei den Ensembles, die am fernsten von der Stadtgesellschaft sind und die wirklich auch Konzepte haben und die emotional geliebt werden von der Stadt, die sind halt per se unabschaffbar. Ja? Oder wir reden über die Elbphilharmonie. Was gab es für Diskussionen? Aber man kann sich nicht mehr vorstellen, dass es die heute nicht mehr gibt. Die ist in jedem verdammten Krimi über Hamburg, kommt die als erstes dann Film. Also der emotionale Faktor, ist das das eigentliche Geheimnis?
Das glaube ich schon, ja. Und natürlich, man kann sagen, in zwei, drei Generationen haben wir überhaupt keine Bindung mehr, weil natürlich alles hängt auch fest an Bildung. Und Bildung meine ich im breitesten Sinne des Wortes, ob man von Oma oder Opa oder Vater oder Mutter mitgenommen wird, so ein Freischütz traditionell und das kaum oder nicht mehr passiert, bis zum was passiert in der Schule. Das ist ein ganz großes, wir können Stunden darüber reden, aber es ist eine viel kompliziertere Sache. Aber genau darum müssen wir das machen, weil Deutschland ist immer, Kultur ist Bildung, so das sind wir als Ausländer auch mit, haben wir immer mit Neid aufgeschaut und jetzt bröckelt das sehr schnell ab und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Dieses Bewusstsein, dass unsere Welt sehr, sehr, sehr pover und sehr arm wird, wenn wir das alles mal beiseite legen und nur noch, ja, ich muss aufpassen, was ich dann sage, aber es gibt natürlich am Brot und Spielequalität und es gibt natürlich auch Mehrwerten, die man unterschiedlich bewerten kann. Aber wenn man jemand in der Straße fragt, kennst du die Oper, hast du was damit? Nein, also muss für mich nicht sein. Aber wenn man fragt, also braucht man das heute zutage noch, dann sagt die Mehrheit von ja, ich finde es gut, dass es Oper gibt.
Selbst die, die nicht hingehen, sagen.
Ist da so eine Art von Bewusstsein, das ist Teil des Kulturangebots, was man hat.
Also ich finde gerade diese Bildungsfrage, die Sie stellen, ich meine, das sehen wir ja nicht nur in der Kultur, das sehen wir ja dann auch in Entwicklung, in Technik, in Wissenschaft, in was weiß ich was. Ja. Was ich ja beobachte, ist, dass politisch immer mehr von Kulturinstitutionen erwartet wird, auch noch diese Bildung zu übernehmen. Ja? Also gerade Orchester, ihr müsst jetzt Jugendarbeit machen, ihr müsst das und das machen. Aber es sind ja eigentlich Orchestermusiker, die abends eine vernünftige Mahlersinfonie spielen sollen. Ja? Also ich weiß, sie investieren da wahnsinnig viel, aber sie werden nie die Schulbildung ersetzen können. Ja? Ist das etwas, wo Sie auch als Intendant sagen, da müssen wir die Kategorien mal wieder klar kriegen? Oder sagen Sie, nee, die Bildung in Deutschland liegt so am Boden, es ist auch meine Pflicht als Intendant, da junge Leute reinzuholen?
Na, sowohl als auch. Ich meine, wir können es, wie Sie sagen, nicht ersetzen. Aber tatsächlich merken wir bei verschiedenen Schulen, dass sie froh sind, dass wir es anbieten, weil sie es selbst nicht mehr haben. Aber es braucht natürlich alles, ist immer auch personengebunden. Also bestimmte Dozentinnen oder Dozenten, die sagen, ja, wir machen das, und bei anderen. Und da hängen wir uns natürlich aus dem Fenster, dass wir auch nach Schulen in Stadtteilen gehen, wo es nicht von selbstverständlich ist, dass die zu uns kommen. Aber tatsächlich, unsere Education-Arbeit platzt alle Nähten und gleichzeitig unser Kerngeschäft ist, dass der Vorhang jeden Abend auf muss mit unseren großen Stücken. Und das ist so mein Dilemma, dass man diese, natürlich, man bedient die Stadtgesellschaftspolitik und alle und finde das alles großartig, aber das ist auch wichtig, sodass später Leute bei uns mal eine Karte kaufen, um tatsächlich in eine Vorstellung zu gehen. Aber unser Kerngeschäft muss schon, und dafür kämpfe ich wie eine Löwe, muss aufrechterhalten bleiben, weil sonst ja, geht mir unter.
Muss die Kunst sein. Sie haben eben schon gesagt, Sie programmieren ein Programm, das ganz unterschiedliche Zielgruppen auch anspricht. Ja. Gehen wir mal ganz kurz durch, was nächste Saison bei ihm auf dem Plan steht. Denn ich finde, das ist ja wirklich ein Vorzeigeprogramm eines typischen Stadttheaters, und das meine ich im vollkommen positiven Sinne, das sowohl die traditionellen Werke bedient, als auch dann was Neues nimmt. Also als traditionelle Werke natürlich die große Eröffnung mit dem Rosenkavalier, ja, ne? Das ist klar. Dann haben Sie den Ring am Laufen, dann haben Sie Hoffmanns Erzählung mit Stefan Herheim als Regisseur. Also das ist tatsächlich, Sie wollen schon auch die große Operntradition bedienen.
Absolut. Also nicht nur, weil das Haus 500 Plätze größer ist, was wir jetzt spielen. Also wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es boomt. Aber dafür steht die Oper auch. Also viele haben bei Oper natürlich auch diese Stücke im Kopf und die spielen wir auch mit viel Leidenschaft und sollten wir auch machen. Aber
ja, keine schlechten Stücke, muss man einfach mal so sagen. Ja.
Meisterwerke sind nicht umsonst Meisterwerk. Aber abgesehen davon natürlich, Offenbach ist der Komponist von Köln. Und dieses diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich ein sehr aktiver Co-Produzent bin und was in heutzutage mit Nachhaltigkeit und hast du nicht gesehen, natürlich alles sehr wichtig ist und das dafür steht.
Nietzsche, ist das ein Co-Produzent?
Ja, genau. Wir haben also dieser Herheim Hoffmann ist ein Co-Produktion mit Bregenz. Das war schon vor mir. Der lag jetzt 10 Jahre in Lager, weil die Sanierung so lange gedauert hat. Aber ist natürlich auch eine schöne Eröffnung, dann in der Eröffnungssaison, das zu spielen. Ich bin ein großer Liebhaber von Barockoper. Ich versuche jedes Jahr eine Barockoper zu bringen. Das ist dieses Mal von Dietrich Hilsdorf, Il Primo Omicidio. Aber um das was gängiger zu machen, haben wir das Keinen Abel genannt, Der erste Mord. Ein Scarlatti-Oper klingt so wie früher Händel, ist großartig. Es ist wie ein Thriller zwischen 6 Personen. Und auch nicht so lang, was auch schön ist. Und dann haben wir um Henzes 100. Geburtstag zu würdigen im Henze-Jahr La Piccola Cabana, spielen wir in der Kinderoper, was auch vernünftig ist, finde ich, weil zeitgenössische Musik auch nicht unbedingt immer 1300 Plätze füllt, aber das ist so ein kleinere Version von San Cubana, das passt sehr gut auch in ein intimerer Kontext. Das haben wir noch mal Verkaufte Braut, das ist eine Co-Produktion mit Laurent Belli, ein Weltstar-Regisseur mit Madrid, Lyon und Brüssel. Und mit La Fenice tatsächlich von Damiano Micheletto, der gefragteste italienische Regisseur im Moment. Macbeth, eine fantastische Produktion aus Venedig. Der hatte ich eigentlich schon diese Saison geplant, aber da alles sich wieder verschoben hat und das passt nur technisch.
Sie grinsen noch. Immerhin grinsen Sie noch. Ja. Aber wie ist diese Zusammenarbeit mit La Fenice gewesen? Ganz kurz nochmal. Also da ging es ja auch turbulent zu. Also Erinnerung, ja, also GMD, Dings, der Bumster. Haben Sie das mitgekriegt oder ist das so, als Co-Produzent ist man da außen vor und kriegt das nur so als Rauschen mit? Und
das sind zwei total unterschiedliche Geschichten. Der Intendant an der Scala ist, mit dem ich sehr, sehr lang schon eine professionelle Beziehung haben. Damit haben wir das schon vor Ewigkeiten geplant. Aber diese Situation jetzt war ein pur politische unter Frau Meloni und das ist einfach peinlich, aber das ist Gott sei Dank jetzt abgeschlossen teilweise.
Aber Co-Produktion, sagen Sie, ist auf jeden Fall eine Perspektive für auch deutsche Opernhäuser, gerade für dieses deutsche Stadttheater. Es muss nicht jeder alles selbst produzieren, sondern man kann teilen?
Ja, das ist interessant. Das war für mich wirklich so ein bisschen kalte Dusche, wenn ich aus Amsterdam nach Essen kam und in Essen habe ich das auch sehr aktiv gemacht, aber mit der großen internationalen Riga wie Christoph Loy und Perlin und Robert Carson und hat all diese Großen geholt und das fand man da mal so ein bisschen, naja, es ist nicht hausgemacht, weil ich denke, es geht hier doch um Top-Qualität. Die Leute kommen, diese Regisseure kommen nie zu uns, wenn wir die einfach so einladen wollen, weil dann muss man die in 6 bis 8 Jahren buchen. Und man sieht gerade, die kleineren Theater müssen den Sprung noch machen, aber die großen Theater machen das schon seit einer Generation. Also guck nach Hamburg, nach Berlin, nach München, die tun das alle. Und dann kam ich in Köln und dann ging die Pforte der Co-Produktion weit offen, weil das ist hier gang und gäbe. Und das hat mich natürlich sehr gefreut und darauf habe ich noch einer gelegt und jetzt produzieren wir wie die Kaninchen. Ja. Das Gefühl, aber das ist sehr schön. Ja, aber das macht mir auch Spaß. Und da merkt man auch, ein Netzwerk, was man mitbringt, it pays off. Also das bringt dann auch was, ja.
Letzte Frage. Wir treffen uns hier in der Nähe von Riga beim Belvedere-Gesangwettbewerb. Und ich weiß nicht, wieso Ihr Eindruck ist, aber für mich, ich habe gerade einen Text drüber geschrieben, für mich ist das ganz interessant. Wir hatten gestern das große Finale, die Medienjury, wie das heißt hier, und die Fachjury, das ist auch sehr lustig, Sie sind Fach, wir sind nur Medien, haben da komplett unterschiedlich bewertet, die Sängerinnen und Sänger.
Nicht so komplett unterschiedlich, aber das, wir leben in Demokratie. Das hat Vor- und Nachteile, vor allem viel Vorteile, aber dann kriegt man natürlich so einen Durchschnittswert in der, es wird mit Punkte gemacht, ja. Und dann treibt einer nach oben. Das war nicht mal eure erste, war auch meine erste, also die wurde Nummer zwei, das lag nicht so weit auseinander. Aber es geht natürlich auch, also wenn man mich fragt, was bist du eigentlich, dann sage ich immer, ich bin Casting Director, das ist mein Fach, und daraus, aus diesen Leidenschaften, bin ich dann auch Intendant geworden. Also ich bin seit Jahrzehnten in Jurys von Wettbewerben, habe einen großen Kontext und sehe dann auch immer, dass es so geht zwischen Perfektion und junges Talent, was noch rough ist, aber noch nicht so weit. Und das liegt dann in der Bewertung zwischen Jurymitgliedern sehr auseinander manchmal.
Das finde ich, ich habe noch einen anderen Punkt, der mich erstaunt. Ich bin auch bei Neue Stimmen dabei gewesen und so. Was ich echt komisch finde, wir reden immer über die Zukunft der Oper, junges Publikum, neue Oper. Und dann sieht man diese jungen Sängerinnen und Sänger hier und hat, finde ich, das Gefühl, dass die noch ein ganz uraltes Opernbild vor sich hertragen. Also die Paillettenkleider, ja, und so sind auch die Stimmen, die sind immer noch weiß nicht, so Montserrat Caballé-mäßig. Ja. Also ich finde das also mich erstaunt, sagen wir es mal so, mich erstaunt, wie konservativ, im positiven Sinne vielleicht, aber wie rückwärtsgewandt gerade noch junge Stimmen sind, obwohl Sie als Intendant, wir als Medien ja eigentlich dauernd sagen, wir müssen mit der Oper irgendwie in die Zukunft kommen und vielleicht eine neue Schlichtheit, eine neue Eleganz, eine neue Klugheit schaffen. Verstehen Sie ja, mein Problem damit?
Aber das ist auch ein Thema für einen Podcast per se, weil da haben Sie völlig recht. Junges Publikum ist auch, merke ich, es ist sehr pauschal, was ich jetzt sage, aber es ist eher konservativer angelegt als Publikum, was schon öfter über die Schwelle kommt, weil die nicht mehr gesehen oder mehr Referenz haben. Die Klischees, die sind nicht auszubrennen. Aber das ist auch kein Problem. Die Wettbewerbswelt ist eine für sich. Also wenn man bei uns und bei vielen Kolleginnen und Kollegen in Opernhäuser auf die Schwelle kommt, dann passiert genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist modern Musiktheater von heute. Und da sind die meisten DarstellerInnen sind auch Leute wie wir mit
Teil der Stadtgesellschaft.
Ein Teil der Stadtgesellschaft, die einfach ihr Job machen. Und aber natürlich, Oper bleibt immer dieses Klischee ein bisschen anhängen. Das kriegt man auch nicht weg. Ist auch nichts am Problem, wie Sie selbst gesagt haben, kann auch positiv sein. Aber das merken wir auch, ist für mich was weiter weg. Und ich merke bei vielen Kollegen teilweise auch. Und das ist auch nicht die Realität, die bei uns auf der Bühne zu sehen ist.
Ich finde das total krass. Ihre Landsfrau Lotte de Beer, die ja in Wien die Volksoper vollkommen umgekrempelt hat auf divers, diverse Oper, hat wirklich ein junges Publikum geschaffen, hat mit viel Wut, haben die Leute ihre Abos gekündigt und mit viel Freude und Elan und Lebensfreude kommen da junge Leute rein. Und dann sitzt man so als 50-Jähriger da plötzlich in den Aufführungen und denkt, okay, es ist ein junges Publikum, die sind total euphorisch, aber eigentlich ist das totaler Kitsch, den du hier siehst. Das ist total konservativer Kram und der kommt dann sozusagen mit so einer diversen Multikulti-Gesellschaft zusammen. Da kriegt man irgendwie die Enden nicht mehr zusammen. So.
Naja, doch, aber da kommt es zusammen und das kracht dann aufeinander, ist auch gut so und manchmal braucht es auch was Zeit, aber ausgerechnet Wien, das Bollwerk, wo die Operette so ungefähr entstanden ist. Vielleicht Offenbach muss man ehren, weil der war der Gottvater der Operette. Aber trotzdem, das geht auch nicht auf einem. Aber und man muss auch nicht alles wegwerfen. Und ich glaube, Lotte versteht schon, wie sie die Tradition auch teilweise bedient. Aber letztendlich geht es um Qualität. Und da passe ich jetzt auf, was ich jetzt sage. Aber wenn die nicht immer stimmt, dann wird es problematisch. Und das ist manchmal auch der Fall.
Na, wir sehen schon so eine Sehnsucht auch des Publikums sich da reinfallen zu lassen, ne? Sich auch in diese Vergangenheit, in dieses Schöne, also es gibt es schon, ja, also so aufgeklärt wir sind und so, also der Eskapismus ist durchaus auch eine legitime Form von Oper, ne?
Ja, das stimmt. Also es gefällt dann auch nicht jeder, weil oft die Klischees wollen bedient werden und werden dann nicht bedient und dann kriegt man dieser Krach, aber es ist gut so.
Ist für die Form von Vielfalt. Letzte Frage, Sie haben einen Vertrag bis 2032, was sind denn jetzt haben Sie ein Haus, ja? Also der größte Wunsch ist schon mal erfüllt.
Noch geöffnet werden, also ich habe es noch nicht, ja genau.
Okay, also ich bin da sehr optimistisch, ja. Aber gibt es noch so einen Wunsch, wo Sie sagen, ich meine, Sie haben einen Ring, Sie haben ein Haus, was wollen Sie denn noch mehr? Was soll denn da noch kommen?
Naja, ich lebe natürlich in der Realität des Alltags und das Haus wird natürlich eröffnen, aber da wird noch sehr viel erst nicht funktionieren. Das wird 2-3 Jahre Kinderkrankheiten haben oder große Sachen, die nicht funktionieren. Das ist erstmal, ich gucke jetzt erstmal was kurzfristiger, wie kriegen wir das hin? Das ist nicht so, dass man öffnet die Tür und alles läuft von selbst. Und natürlich bleibe ich auch treu sozusagen an meiner Devise. Ich werde nicht plötzlich alles ändern, weil das Haus eröffnet wird. Wir werden weiterhin uns sehr bemühen mit Vermittlungsarbeit. Gibt dann auch neue Perspektive. Die freie Szene klopft und kratzt an jeder Ecke. Ist vor allem auch in Köln sehr wichtig.
Muss auch bereichernd sein können, ja.
Ja, und wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir nicht gegeneinander ausgespielt werden. Da sind wir uns alle von allen Seiten bewusst. Aber wir müssen auch sorgen, dass wir überleben. Also das wird jetzt, glaube ich, ganz ehrlich, der harteste Streit werden mit Politik und Verwaltung, dass wir nicht weggespart werden und dass es dann auch glanzreich, nicht nur glanzreich, so die erste Saison darf strahlen, danach da muss man sparen. Das funktioniert nicht. Das Haus muss jetzt für die kommende Generation muss es laufen.
Wir wünschen Ihnen dafür alles Gute und wir buchen unsere Zugtickets nach Köln und gucken uns den ganzen Kram bei Ihnen an. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.